Freunde, viel Spaß ist ein gutes Stichwort. Folge 444, eine besondere Folge, Folge 444. Ich will heute über ein besonderes Thema sprechen. Der 7. Oktober war diese Woche. Und ich dachte, ich nehme das nochmal zum Anlass, mal so ausführlich darüber zu sprechen. Warum bin ich jetzt auf einmal wieder so drin in diesem Thema Israel? Anführungszeichen unten, Palästina, Anführungszeichen oben. Genau, was macht das mit mir, was ist da so passiert, wo war ich überall etc. Und dann werde ich mal meine Gefühlslage beschreiben. Und es soll auch eine Folge sein, die vielleicht dem einen oder anderen, der ähnlich denkt, so ein gewisses Heimatgefühl bieten. Aber ich weiß ja auch, viele, die ähnlich denken, und darüber wird es heute auch gehen, werden vielleicht Freunde haben, die, weiß ich nicht, Spiegel-Abonnenten sind oder sowas oder die Süddeutsche hoch und runter lesen und mit den immer gleichen Sätzen um die Ecke kommen. Und vielleicht wollt ihr auch diesen Freunden diese Folge hier schicken, um einfach mal eine andere Perspektive, eine andere Gefühlslage mit reinzubringen. Denn was ich immer wieder feststelle, ist Folgendes: Für viele Menschen ist das so ein Thema wie anderes. Ach, warum ist denn das so für dich? Also, wieso ist denn das für dich so wichtig? Ach so, ja, also da werden am 7. Oktober werden irgendwie 1200, ich kenne die genaue Zahl nicht, Toten gedacht. Und dich stört, dass da nur 200 Leute auf dem Marienplatz rumstehen und daran gedenken und dann kommen noch irgendwie Störer dazu? Und das ist alles traurig für dich? Ich verstehe halt nicht, warum. Denen soll auch diese Folge jetzt mal gewidmet werden, denn ich werde ausführlich beschreiben, warum das mich fast innerlich zerreißt, diese gesamte Debatte, und mich wirklich darüber nachdenken lässt, ob das hier wirklich ein Land ist, in dem man noch weiter leben kann. Genau. Ich will aber erstmal so chronologisch vorgehen. Ich kann mich ehrlich gesagt, das habe ich ja schon mal beschrieben, als der Überfall der Hamas auf Israel war am 7. Oktober, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich da zum ersten Mal von gehört habe. Ich kann mich auch an den Jahrestag nicht erinnern. Es war ein Thema, ich war völlig avoid news. Ich habe keine Nachrichten geschaut. Mich hat sowas einfach nicht erreicht. Ich bin dann im Rahmen, ich glaube, das war jetzt irgendwann im Frühjahr oder sowas, bin ich nochmal auf den, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, das war jetzt erst, das war vielleicht im August oder sowas, bin ich auf den Fotografen Noah Cohen gestoßen. Das ist jemand, der Ingenieur war in Israel, Jude ist und dann nach Bayern gezogen ist, irgendwo am Ammersee, Diesen oder sowas am Ammersee, und der dann die zweite Lebenshälfte, also mit 30 kam der dann nach Bayern, war er Fotograf. Und er hat eine wunderbare Ausstellung dann gemacht, beziehungsweise ein Fotoband jüdisches Leben in Bayern. Und hat da Leute fotografiert, um auch so jüdisches Leben so ein Stück weit sichtbarer zu machen. Ne? Muslimisches Leben sichtbarer zu machen, das braucht man nicht unbedingt. Die machen sich selber sehr, 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 sehr sichtbar. Das ist auch Teil der Gesamtstrategie, so schön sichtbar zu sein. Also da müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Jüdisches Leben ist erstmal ein Stück weit das Gegenteil davon. Es ist sehr zurückhaltend, versteckt, nicht sichtbar. Sich klein halten, vielleicht sogar Angst haben vor einer Auseinandersetzung, wenn man das zu sichtbar praktiziert. Ja, auch das ist Realität, auch vor dem 7. Oktober in Deutschland. Ne? Und ich stand da im Kontakt mit ihm, ist ein wirklich ganz, ganz toller Typ, könnte auch mal so eine bayerische Rundfunk-Doku gibt es da über ihn, wo er da zu Hause ist. Einfach ein toller Mensch, Punkt. Und er hat mir dann nochmal geschrieben, hat gesagt, ich habe jetzt hier eine Ausstellung, und das ist im Rahmen von einer Podiumsdiskussion und das war, glaube ich, jetzt im September irgendwann. Und da bin ich da hingegangen, er hat halt diese Bilder ausgestellt, jüdisches Leben in Deutschland. Da war dann auch eine Podiumsdiskussion mit zwei Veranstaltern von da der evangelischen Kirchengemeinde. In Starnberg war das. Und ja, das war ganz interessant. Da waren 50, 60 Leute und die haben halt das Leben nach dem 7. Oktober beschrieben. So waren ganz viele Juden auch da, die dann auch Wortbeiträge hatten und das so beschrieben haben. Es war sehr, sehr interessant. Es war so die erste Veranstaltung, die ich dann mitgemacht habe, wo es um dieses Thema geht. Also generell bin ich jemand, der Demonstrationen, Kundgebungen oder sonst was scheut wie der Teufel das Weihwasser, weil es ja immer auch etwas ist, was so einem grundliberalen Menschen widerstrebt. Wir sehen uns ja irgendwie alle als Individuen. Natürlich sind wir Teil einer Gesellschaft und aber der Liberale an sich, der hat halt Probleme, sich so zusammenzutun, so mit einer geballten Stimme zu sprechen. Ich habe es auch schon mal formuliert, wie mich das anwidert, aus so Fußballsprechchöre. Deutschland! Deutschland! Also auch beim Fußball, das wird man von mir nicht sehen. Das ist irgendwas, was in mir Ekel erzeugt. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich mich selber für so wertvoll halte, dass ich nicht in der Masse untergehen will. Aber Kollektivismus, egal welcher Art, finde ich widerlich. So. Und ich glaube, das ist auch das gesellschaftliche Problem, warum der Kulturkampf in Anführungszeichen so stark an diejenigen gewonnen ging, die damit überhaupt kein Problem haben. Ne? Also so in Massen aufzutreten, mit Sprechchören daherzukommen, mit Aufklebern und allem dazugehörigen Merch. Ja, aber das soll mal ein anderes Thema sein. Also ich war dann trotzdem da, weil mir das Thema so wichtig war und ich das einfach auch mehr verstehen wollte und vor allen Dingen, weil ich ein Bedürfnis hatte. Ich konnte es mehr und mehr nicht ertragen, dass hier Juden in Deutschland leben und denken, es interessiert sich kein Mensch für sie und für ihr weiteres Leben hier. Und ich hatte ja hier jemanden in der Nachbarschaft, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Ich glaube, es war so vor 1,5 Jahren oder sowas, es war ein orthodoxer Jude, er ist auch weggezogen, so. Und ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich habe ihn immer mal wieder gesehen, irgendwann hat er einen riesen Möbelwagen vollgeladen, hatte 3 oder 4 Kinder und ist hier weggezogen. So, ich beiß mir irgendwie heute noch in den Arsch dafür, dass ich da nichts getan habe, nicht interveniert habe oder sonst was oder ihm zumindest ein Signal gegeben habe, hey, aber ich war in diesem Thema überhaupt nicht drin. Ich wusste die ganze Zeit, da gab es eine Terrorattacke von der Hamas. Jetzt gibt es irgendwie Krieg und that's it. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und ich dachte dann, das darf nicht wieder passieren. Ich hatte dann den großen Wunsch, mich einfach in der jüdischen Gemeinde da mehr zu vernetzen, auch ein Signal irgendwo zu geben, hey, ich bin nicht Jude, aber ich will, dass jüdisches Leben in Deutschland weiter existiert. So. Weil, wenn ich mir eine Einwanderungsgruppe irgendwie vorstellen könnte oder sich auch mal die Geschichte der Länder anschaut, in denen Juden waren, was das für eine Auswirkung für Kultur, für den Witz, den Humor einer Gesellschaft, für den Erfolg einer Gesellschaft hatte, dann frage ich mich wirklich, warum, um Himmels Willen, also warum hauen wir da nicht mal 100 Milliarden irgendwo auf den Tisch und sagen, alles klar, wir machen jetzt hier eine Wiederansiedlung, sage ich mal, ein wirkliches Startprojekt von wieder jüdisches Leben in Deutschland aktiv zu forcieren, aktiv Leuten hier wieder einen Lebensraum zu geben. Wir machen das exakte Gegenteil davon. Wir verstärken die Feinde dieser Bevölkerungsgruppe, egal woher sie kommen, egal aus welchen politischen Lagern sie kommen. Und das macht mir einfach wirklich, wirklich Bauchschmerzen. Es ist so, dass mich das wirklich umtreibt. Und ja, deswegen, wir gehen mal chronologisch vor. Dann war ich in dieser Veranstaltung, fand das auch interessant. Es war auch nochmal so ein Vernetzen auch nochmal von Gleichdenkenden. Und man hat gedacht, alles klar, man ist nicht allein. Man ist nicht völlig alleine, wenn man die Tagesschau dann irgendwie sich anschaut und überlegt, ah, alles klar, da wird jetzt irgendwie über die Angriffe auf Israel gar nicht gesprochen. Dann geht es wieder, ja, massive Bombardierungen im Gazastreifen und so weiter. Und die Zivilisten. Wahnsinn. Dann sieht man kurz danach so eine Palästinenser-Demo und da geht es dann, die deutsche Presse lügt. Ja, Wahnsinn. Was wollt ihr denn noch? Also was wollt ihr denn noch weiter haben? Also die sind ja eigentlich alle schon auf eurer Seite. So, dann war ich am 5. Oktober bei der Kundgebung da, Dach gegen Hass, das ist so eine Organisation dann von Guy Katz, ist Wirtschaftswissenschaftler hier in München und der hat dann so einen 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus gemacht, da könnt ihr euch auch eintragen online. Und auch wenn ich jetzt drüber spreche, mir widerstrebt das so. Mir widerstrebt das so. Also ich war ja früher so als, in meinen 20ern, so als progressiv linker Aktivist, weil gab es auch mal ein Jahr, da war ich dann auf irgendwelchen Petitionen dann unterwegs und habe irgendwie in meinem völligen bekloppten Wahnverhalten dann irgendwie Bundestagsabgeordneten geschrieben und sonst was. Sowas widerstrebt mir. Mir widerstrebt es wirklich. Und trotzdem denke ich mir, im Angesicht der wenigen Optionen, die man hat, dieser schreienden Ungerechtigkeit, die in diesem Narrativ da herrscht, entgegenzutreten. Da frage ich mich wirklich, welche Möglichkeiten gibt es. So. Jedenfalls war ich dann auf dieser Kundgebung am 5. Oktober, da waren auch wirklich viele Leute, vielleicht 1000, 1500 am Königsplatz hier in München, also wirklich ein historischer Ort, eigentlich der Ort, wo die Nazis sich auch versammelt haben und sich im Kollektiv gegen Juden gerichtet haben und es war wirklich, wirklich sehr, sehr gut und auch die Reden waren sehr gut. Also Markus Söder war da, hat eine Rede gehalten, die ich wirklich bombastisch fand. Vielleicht findet man die irgendwo auf YouTube, also 5. Oktober 25 könnt ihr mal eingeben. Söder Rede München Königsplatz, ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber er hat unter anderem auch den Satz gesagt, hey Freunde, wenn die Hamas die Waffen niederlegt, dann gibt es Frieden. Und so kommt es ja auch gerade jetzt. Das ist ja das Lustige, dazu später mehr. Und wenn Israel die Waffen niederlegt, dann gibt es halt kein Israel mehr. Und auch so lustig, habe ich neulich auch so wieder so einen Ausschnitt von irgendeinem Nahostexperten dann gelesen. Und ja, wer wohl noch an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert ist, da weiß man bei Israel nicht, ob die daran interessiert sind. Israel war in seiner Geschichte mehrfach an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert, während die Palästinenser in Anführungszeichen nie wirklich daran interessiert waren. Und wenn sie es gesagt haben, dann haben sie es ihren Worten nicht Taten folgen lassen. Ne? Also Clinton wurde ja auch dann diese Zwei-Staaten-Lösung da versprochen seitens der Palästinenser. Alles absoluter Wahnsinn. Und dann wird so getan, als wäre Israel im Prinzip da dagegen. Das ist unglaublich. Und dann geht man mit einem Mikrofon irgendwo in Palästina rum und fragt die Leute. Und was ist dann? Da sagen die von 9 von 10 Leuten, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, in Frieden mit Juden zu leben, sondern dass sie die Auslöschung wollen. Und für diese Leute gehen wir hier auf die Straße, während wir am Marienplatz, wenn wir Toten gedenken am 7. Oktober, mit 200 150 Leuten da stehen und Polizeischutz drumherum ist. Es ist wirklich, wirklich unglaublich. Es ist, aber ich mache mir heute mal Luft. Jedenfalls 5. Oktober, große Kundgebung, tolle Rede. Dann war auch Ahmad Mansur da, auch eine tolle Rede gehalten. Plaskapelle Feldmoching war eingeladen, lustigerweise mit einem meiner besten Buddies hier, der da Trompete spielt. Genau, der mir auch, falls ihr fragt, warum hat der Benny da immer eine Trompete in seinen Instagram-Videos auf Instagram, ja, die gibt er mir dann. Und das war wirklich tolle Veranstaltung. So, und dann kommen wir zum 7. Oktober, es waren 2 Tage später. Auch da gab es am Marienplatz ganz zentral eine kleine Kundgebung. Und ein Mann nach einer Rede, wo das Mikrofon nicht geklappt hat, das war ein bisschen blöd, da hat niemand die Rede verstanden von der Frau. Danach hat jemand nicht die Biografie, aber die Namen der Toten und Verschleppten vorgelesen, fing mit den deutschen Staatsbürgern an. Und auch das, ich weiß nicht, wie stark man sich die Finger wund googeln muss, um etwas über die deutschen Staatsbürger zu erfahren, die in Israel waren, in Israel gelebt haben oder eine doppelte Staatsbürgerschaft haben oder was auch immer, die in den Gazastreifen verschleppt wurden oder direkt getötet wurden. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, warum da nicht in den ersten 2 Minuten der Tagesschau jedes Mal kommt. Ach übrigens, hier, diese Leute sind immer noch in Geiselnahme. Warum wir da nicht reingehen und die rausholen und alles mobilisieren. Punkt. Es ist einfach nur Common Sense. Nächste Frage, die man sich stellen könnte, ist, wie stark gehen eigentlich die Leute im Gazastreifen dafür auf die Straße, dass diese Geiseln freigelassen werden? Und damit auch ihre schwierige Situation aufhört. Hört man da irgendwas, dass sie sagen, hey, Geiseln freilassen ist eine schreiende Ungerechtigkeit? Ich höre da nichts. Das sind alles Dinge, wo ich mich frage, warum geht das nicht in die Köpfe der Kapuzenpulli-tragenden, zwischen 1970 und 1990 geborenen Alt- und Jung-Millennials rein, die, da muss man immer beide Seiten sehen, da muss man wirklich vorsichtig sein, also was da im Gazastreifen passiert. Gott, ich mittlerweile wirklich eine Abneigung da entwickle. Und ich will euch ein Beispiel nennen, also am 7. Oktober, jetzt letzten Dienstagabend war das, als wir da standen, diesen Toten gedacht haben, kommt von hinten eine Frau, gut, so ein kleiner Knubbel, und schreit rum, Lügner, Lügner, ihr Löw, was ist da mit den Toten, was ist hier, was ist da? Hatte einen muslimischen Background irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht aus Bosnien, keine Ahnung was. Und schreit da rum wie eine Verrückte. Sie war dann direkt hinter mir irgendwann. Ich habe sie zurückgeschoben. Ich habe gesagt, Entschuldigung, gute Frau. Sie haben genug Portale, wo Sie rumkrakehlen können. Hier wird gerade Toten gedacht. Ich dachte mir, hier schreit jemand rum. Hier wird Toten gedacht. Punkt. Das ist ein Unterschied, der auf beiden Seiten irgendwo herrscht. Auf israelischer Seite geht es um die Freilassung der Geiseln. So, und wir sehen es ja auch jetzt. Die Geiseln sollen jetzt heute hoffentlich oder morgen freikommen und dann ist das erstmal vorbei. So, der Genozid in Anführungszeichen. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, wie kann man 5 Tage lang darüber nachdenken, nach dem Plan, Veröffentlichung des Plans von Donald Trump, ob da jetzt der Genozid endet, ne? Wahnsinn. Man stellt sich das wirklich mal vor. Ja, auf welche Art und Weise endet jetzt der Genozid? Dieses Wort, wie das auch hier in der Öffentlichkeit verwendet wird, Genozid etc., das ist, mittlerweile haben wir einen Neusprechkatalog, in dem wir Worte benutzen, die rein gar nichts mehr mit ihrer eigentlichen Bedeutung zu tun haben. Ne, letzte Folge hatten wir schon dieses Thema Nazi, völlig inflationär etc., benutzt wird für alles, was so eine andere Meinung hat, etc. Jetzt haben wir den Genozid. Ne? Also es gibt eine Definition von dem Wort. Und das findet definitiv nicht statt in Gaza. Wir können es, also wüsste zum Beispiel jetzt nicht, also in der Zeit, in der der Gazastreifen ist, wie er jetzt ist, hat sich die Bevölkerung vermehrt. Was ist das für ein Genozid? Ein Genozid ist eine klare Auslöschung eines Volkes, so wie es, weiß ich nicht, in vielen Ländern passiert ist. Nur vielleicht konnte man im Jugoslawienkrieg davon sprechen etc. Aber ja, das muss man sich Fall für Fall anschauen. Das muss man auch den Leuten dann überlassen, die der Definition nach die Fakten überprüfen vor Ort. Aber das zu einem popkulturellen Wort zu machen und damit eine riesen Anschuldigung auszusprechen, das ist eine Frechheit. Und es ist eine Frechheit, dass wir das einfach so hinnehmen. Wir hatten jetzt Hans Block und Moritz Riesewick. Das sind so zwei Regisseure. Ich bin immer skeptisch, wenn da schon Leute aus dem Kunstbusiness, ne, sich da politisch äußern. Sie haben sich schwer echauffiert. Da ging es ja um die Aberkennung eines Grimme-Preises von einer Künstlerin, die da im, oder von einer Frau, die da im Gazastreifen oder TikTok oder Instagram berichtet hat. Der wurde das dann wegen Antisemitismus-Vorwürfen entzogen. Jetzt haben Hans Block und Moritz Riesewick sollten diesen Preis verliehen bekommen. Die gehen natürlich auf die Bühne und machen da ein Plam-Plam und oh, und Virtual Signalen darum und ernten vom kompletten Shitbürgertum Applaus dafür, dass sie ja so mutig sind, den Preis jetzt da nicht annehmen etc. Einer von beiden mit einer Pudelmütze auf dem Kopf in einem geschlossenen Raum, da werde ich schon hellhörig. Da weiß ich schon, okay, Oberlippenbart und oder Pudelmütze. Ich habe hier eine riesen Motte gerade im... Oder ein, was ist das? Oder ein Schmetterling in dem Kämmerchen hier? Das ist ja Wahnsinn. Der ist drin. Ich muss den mal kurz rausmachen. Moment. Sehr gut. Motte ist raus. Passt wieder alles. Ich werde jedenfalls skeptisch, wenn sich da so zwei Leute aus dem Kunstbetrieb darüber äußern. Und so ist es auch da nach der Demo gewesen. Also ich habe mittlerweile so eine Alarmhaltung. Als ich zum Beispiel von dieser Demo weggegangen bin, so aus diesem Kreis dann da heraus und so um diesen, weg von den Polizisten da und sowas, die dann drumherum stehen, dann habe ich auf einen Freund noch gewartet, mit dem ich mich später verabredet hatte. Und ich stand dann da bestimmt noch so 10 Minuten. Ich habe wirklich, ich sag mal so, also Schiss gehabt, jetzt nicht um mein Leib und mein Leben, aber ich hatte so eine Befürchtung, dass wenn ich Leute höre, die da vorbeigehen, die sagen, oh, was wollen die denn da oder oh, warum sind denn da Israel-Flaggen oder oh, guck dir da Kindermörder und guck dir dies an, guck dir das an. Das war meine Befürchtung, dass ich das höre von Leuten, die da einfach vorbeigehen und dass ich dadurch nochmal so diesen Eindruck von unserer Gesellschaft einfach habe. Und ich glaube, so geht es vielen im Moment, die sich da sehr klar positionieren, weil sie so denken, ey Leute, warum leuchtet das so wenig Leuten ein? Was ist, wenn ich das auf einer Party irgendwo äußere, dass man da war oder dass man sich pro Israel bekennt? Das machen ja Leute schon nicht mehr. So, weil sie einfach denken, boah, die haben keinen Bock auf diese Diskussionen und ja, aber im Gazastreifen, ja, was Israel da macht. Diese Scheiße, da haben die Leute keinen Bock mehr. Und ich will auch nicht in einer Scheißgesellschaft leben, in der es völlig normal ist, dass in Berlin da am 7. Oktober an einem Tag, wo Unschuldige gestorben sind, Frauen in Leichenbergen vergewaltigt wurden, dass die dann auf die Straße gehen und für ihr eigenes Ding, auch dann noch so nach dem Motto, ja, bis zum Generation über Generation, da gab es ja jetzt am Alexanderplatz die Demo, die dann Gott sei Dank abgesagt wurde, da haben die einen Flyer gemacht, Generation für Generation bis zur vollständigen Befreiung, 7. Oktober 25, Kundgebung 18 Uhr Alexanderplatz, Weltzeituhr, Wahnsinn. Also da könnte man wirklich, und da hinten, da sind noch vermummte Leute, also hier so Palli-Tüchern und dahinter ist irgendwie noch so ein, so ein Parakleider. So nach dem Motto, ja, wir kommen nochmal rüber. Vergewaltigen wir nochmal Frauen in Leichenbergen. Unglaublich, wirklich. Und ich frag mich echt, Wahnsinn, ey. Was soll aus dieser Gesellschaft werden? Auch wenn diese Mutti, die da ankam und die da ruft, ja, Mörder, Mörder, Mörder. Das ist eine aktivierbare, eine hochentzündliche Riesenmasse in unserer Gesellschaft, die wir nicht mehr eingefangen bekommen. Wo Player, egal welcher Couleur, die aktivieren können. Wie jetzt auch bei diesen ganzen Pro-Palästina-Demos, wo da die deutsche Annalena in ihrem David gegen Goliath-Komplex und oh, die unterdrückten Völker dieser Welt, die von 12 bis mittags denkt. Sorry übrigens an alle Annalenas, weil ich diesen Begriff immer nenne. Annalena ist für mich so ein Name halt aus dieser Gen Z-Generation oder sonst was, die da so, weiß ich nicht, so Greta Thunberg jünger. Entschuldige mich bei allen stabilen Annalenas, aber das ist so. Und diese Befürchtung für die Zukunft, die ich da habe, ist, dass wir es einfach nicht mehr eingefangen bekommen. Und die Erfahrung da am 7. Oktober und da drumherum und dieses Zurückziehen aus Gesprächen mit Freunden, ich finde das wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe dann auch an dem Abend am 7. Oktober zwei, drei, vier Freunden geschrieben, hey, so und so war die Situation. Weil es kommt gar nicht mehr an bei den Leuten und es ist so ein Thema von vielen. Und zum Beispiel Russland, Ukraine, da gibt es ja, dann gibt es so andere Themen. Ja, ich verstehe, warum man da sagt, hey, das ist irgendwie so ein Thema unter vielen. Auch wenn ich jetzt vielen damit Unrecht tue, die Verwandte haben in der Ukraine, die selber Ukrainer sind und so weiter. Für die ist es natürlich nicht so. Dieses Thema Palästina in Anführungszeichen und Israel, das ist für mich ein Thema, was aus unserer Geschichte hervorgeht, aus wo wir eine Verantwortung haben als Deutsche und wo wir uns mit allen Mitteln für stark machen müssen. Und ich verstehe es nicht, wie 100 Jahre später, nachdem wir genau so eine Situation schon mal hatten, eine Gruppe von Menschen, die sich moralisch erhoben hat und da einen Vernichtungswillen gegen Juden generiert hat, dass wir das 100 Jahre später wieder, wie es in dem schönen Song von Antilopengänge Oktober in Europa heißt, es sind die schlimmsten Antisemiten sind, ich weiß nicht mehr, wie die Passage genau ist, sind gegen Hass und für Frieden. Also dass wir diese Wir-sind-Bund-Abteilung sich in diese Richtung dann entwickelt hat. Und wenn es dann darum geht, wirklich Flagge zu zeigen und wirklich ein Nie wieder zu zeigen, dann stehen da 100 Leute am Marienplatz und gedenken den Toten. Und die haben wahrscheinlich noch 80 davon jüdischen Hintergrund und haben persönlich mit den Geiseln zu tun. Und sonst für alle anderen Gesellschaftsmitglieder in Deutschland heißt es an diesem Tag alles wie immer, alles normal. Und wenn dann irgendein Aktivismus daraus geboren wird, dann für die Gegenseite. Dann für die Pro-Palästina-Leute. Das ist was, das beschämt mich und da komme ich wirklich nicht drüber weg. Ich appelliere da wirklich an jeden, ja, in dieses Thema zu gehen und diesen, hey, es ist kompliziert. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Die Geschichte, die geschichtlichen Zusammenhänge sind sehr komplex und sehr kompliziert und die Abfolge der Ereignisse ist sehr kompliziert. Die Ableitungen fürs Heute sind einfach, so einfach wie nichts. Und ja, ich frage mich auch, warum dieses es ist so kompliziert Narrativ immer herhalten muss. Aber gut, da gibt es tausende, ja, zig Theorien, die man dazu äußern könnte, ne? Gibt ja den schönen Spruch, die Deutschen haben den Juden immer noch nicht den Holocaust verziehen. Das ist, Ja, das ist unglaublich. Und es ist durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Bereiche. Ob du diese AfD-Boomer hast, die jetzt auch mal unter einem Video von Schöllatour, wo er da in der NDR-Talkshow gesprochen hat, 2 Jahre vor seinem Tod. Das ist so diese Boomer-Typen, die so pro AfD und sonst was sind. Die sind gegen Israel oder große Teile davon, was natürlich auch viele Pro-Israel-Leute in der AfD. Dann hast du diese kompletten Kapuzen-Millennials mit ihren Pudelmützen, die sich dem Shitbürgertum so nahe fühlen und dieser ganzen Kulturbewegung, die Böhmermann-Jünger und so weiter. Hast du die jungen Umweltaktivisten, Greta Thunberg und ihre Völklinge, die sich da stilisiert als eine Freiheitskämpferin. Ich habe keine Angst vor Israel. Mein Gott, dieses Land gibt dir Sandwiches, ey, und eine Tüte Chips und Wasser und fährt dich wieder zurück in deine Heimat, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Es ist, ja, ich empfehle noch zum Abschluss, Matthias Deffner war im Podcast bei Ronzheimer, wirklich auch nochmal für mich ein totales Nachhausekommen, weil wenn ich da zuhöre, so ein klar sortierter Typ, unglaublich, wirklich. Und ja, genau die richtigen Analysen in meinen Augen zum Thema. Und ja, man muss beide Seiten betrachten. Wisst ihr ja, du, man muss da immer beide Seiten betrachten. Ich wünsche euch viel, viel Kraft, wenn es wieder heißt, man muss beide Seiten betrachten. Ich habe irgendwann jetzt zu meiner Frau gesagt, sag ich, Laura, mir ist das scheißegal. Diesen Weg gehe ich kompromisslos. Ich werde nirgendwo zurückstecken des lieben Friedenwillens und so weiter, weil das macht sonst auch keiner. Ich werde bedingungslos und kompromisslos dafür einstehen, dieses ungerechte Narrativ im Rahmen meiner Möglichkeiten gerade zu rücken. Und ja, ich appelliere an jeden, das Gleiche zu tun. Genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao.
Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to